Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Guten Tag, es ist Mittwoch, der 16. Juni. Zeit fürs Rabe Info. Heute mit Hintergründen zu folgenden Zahlen. 43 Millionen Menschen auf der Flucht. Die UNO-Flüchtlingskommission zieht traurige Bilanz. 20.000 Stimmberechtigte unterschreiben Petition. Parlament soll sich für homosexuelle Eltern einsetzen. Und 0 Franken fürs Fahrradfahren. Heute wird über die Zukunft der Velovignette entschieden. Am Mikchain Makai, Shanzitribi.
Rabe Info, 95,6.
Zuerst die Kurznachrichten heute von und mit Wilma Rall.
Das Hickhack um den Staatsvertrag mit den USA geht weiter. Heute Morgen war der Ständerat an der Reihe. Im Gegensatz zum Nationalrat will er den Staatsvertrag zur Herausgabe der UBS-Kundendaten an die USA nicht dem fakultativen Referendum unterstellen. Gestern hatte der Nationalrat ein Referendum und damit eine Volksabstimmung gefordert. Die Mehrheit des Ständerates machte rechtliche Probleme geltend. Eine Volksabstimmung würde dazu führen, dass die Schweiz den Vertrag mit den USA nicht fristgerecht erfüllen könnte. Heute Nachmittag ist nun erneut der Nationalrat am Zug, hält auch er an seiner Haltung fest, wird eine Einigungskonferenz eingesetzt. Israel will die Blockade des Gazastreifens lockern. Die Einfuhr von Handelswaren soll weitgehend freigegeben werden. Verboten bleiben sollen Güter, die militante Palästinenser für die Herstellung von Waffen nutzen könnten. Der israelische Sozialminister sagte gestern, dass die Abriegelung des Gazastreifens Israel nichts bringe und ein Imageproblem entstanden sei. Zurückzuführen ist die Öffnung also nicht zuletzt auf den wachsenden internationalen Druck. Die Blockade wurde vor 4 Jahren verhängt, nach dem Sieg der radikal-islamischen Hamas in den Parlamentswahlen. Seit die Hamas vor 3 Jahren die Kontrolle über den Gazastreifen übernahm, ist der Gazastreifen komplett abgeriegelt. US-Präsident Barack Obama hat sich wegen der Ölpest im Golf von Mexiko erneut an die Bevölkerung gewandt. In seiner Rede versprach er erneut, die Ölpest mit allen Mitteln zu bekämpfen und BP in die Pflicht zu nehmen. Kurz zuvor war bekannt geworden, dass aus dem Leckenbohrloch nach neuen Schätzungen täglich bis zu 60.000 Barrel Öl ins Meer strömen. Am Wochenende gingen Experten noch von 40.000 Barrel aus, das sind 6,4 Millionen Liter täglich. In seiner Rede warb Obama dafür, die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen zu verringern und auf die Entwicklung und Förderung von sauberen Energien zu setzen. Obama will nun eine rasche Verabschiedung seines Energie- und Klimagesetzes. Der Entwurf hängt derzeit im Senat fest. Das Repräsentantenhaus hat bereits eine eigene Version verabschiedet. Die USA schalten sich in den blutigen Konflikt in Kirgisistan ein. Robert Blake, Abteilungsleiter im US-Außenministerium, soll am Freitag mit Vertretern der kirgisischen Übergangsregierung zusammenkommen. Blake soll sich unter anderem einen Überblick verschaffen, welche Art von humanitärer Hilfe die Menschen in Kirgisien benötigen. Bei den Unruhen im Süden der ehemaligen Sowjetrepublik sind nach Einschätzung des Roten Kreuzes IKRK mehrere hundert Menschen ums Leben gekommen. Zum Wetter heute bleibt es stark bewölkt mit Schauern und Gewittern bei 18 bis 20 Grad. Morgen Donnerstag und Freitag ist es wechselnd bewölkt mit kurzen Aufhellungen, aber auch Regen und Gewitter bei rund 19 Grad. Und auch am Wochenende bleibt es wechselnd bewölkt mit zeitweise Niederschlägen. Am Sonntagnachmittag gibt es voraussichtlich größere Aufhellungen. Mit Biese ist es aber kühl bei rund 15 Grad.
Rabe Info, das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Über 43 Millionen Menschen waren im vergangenen Jahr weltweit auf der Flucht. Laut der UNO ist das die höchste Zahl seit Mitte der 90er Jahre. Gleichzeitig steigt auch die Zahl der Flüchtlinge, die nicht in ihre Herkunftsländer zurückkehren können, weil die Konflikte dort andauern. Diese traurige Bilanz zieht der Jahresbericht Global Trends vom UNHCR, der Flüchtlingskommission der UNO. Einzelheiten zum Bericht im Beitrag von Wilma Rall.
43 Millionen Menschen, das ist 7-mal die Schweizer Bevölkerung, waren im vergangenen Jahr auf der Flucht vor Krieg, Unruhen und Verfolgung. Tendenz steigend, sagt Susan Park, Leiterin des UNHCR-Büros für die Schweiz und Liechtenstein.
Das hat sehr damit zu tun, dass viele Konflikte seit längerer Zeit ungelöst bleiben und dass auch Konflikte sich verschlimmern, wie zum Beispiel in Afghanistan, Somalia oder auch der Demokratischen Republik Kongo. Das heißt natürlich auch, dass es zu neuen Fluchtwellen kommen kann und dass auch diejenigen, die schon vorher geflohen sind, nicht zurückkehren können, auch wenn sie das wollten.
Doch nur gerade ein Drittel aller Flüchtlinge lebt außerhalb der Grenzen ihres Heimatstaates. Die wenigsten schaffen es, das Land überhaupt zu verlassen, geschweige denn bis nach Europa zu kommen. So wurden beispielsweise in Südafrika im vergangenen Jahr 220.000 Asylgesuche eingereicht. In allen europäischen Staaten zusammen waren es insgesamt nur gerade 60.000 mehr.
Und nicht insofern, dass in Afrika natürlich sehr viele von den Konflikten sind. Die meisten Flüchtlinge, 80% der Flüchtlinge, bleiben in ihren Herkunftsregionen. Die sich weiter wagen, da ist Südafrika natürlich näher wie Europa.
Die Zahl der Flüchtlinge weltweit hat in den vergangenen Jahren zugenommen. In diesem Zusammenhang wird nicht nur in der Schweiz, sondern auch in vielen anderen europäischen Ländern immer lauter vor steigenden Asylzahlen gewarnt, vor Massenbewegungen von Flüchtlingen, die es möglichst einzudämmen gilt. Dem hält Susan Park entgegen.
Aus unserer Sicht stimmt das eigentlich nicht. Die Flüchtlingszahlen sind eher stabil oder sind sogar am Sinken. Wenn man jetzt die Statistiken vergleicht von Asylgesuchstellerzahlen, sind sie auch eigentlich in der Schweiz ein bisschen runtergegangen.
Im Jahre 2009 machten die Flüchtlinge in der Schweiz rund 0,8% der Gesamtbevölkerung aus. Diese Prozentzahl umfasst sowohl anerkannte Flüchtlinge als auch vorläufig aufgenommene und Asylgesuchsteller. Politische Entscheidungsbefugnisse hat das UNHCR nicht. Das UNHCR schützt und unterstützt Flüchtlinge, sucht aber auch nach längerfristigen Lösungsansätzen.
Die eine ist die freiwillige Rückkehr. Da geht es um Flüchtlinge, die sich entscheiden, zurückzukehren, weil die Situation sich im Herkunftsland so verändert hat, dass sie das wagen können.
Die häufigste dauerhafte Lösung ist die Integration von Flüchtlingen. Und eine dritte Lösung sei die Neuansiedlung von Flüchtlingen aus dem Land, in das sie geflohen sind, in ein Drittland. Dieses sogenannte Resettlement sei aber nur für eine sehr kleine Zahl von Flüchtlingen eine Möglichkeit, Schutz zu finden, sagt Susan Park.
Hier geht es um anerkannte Flüchtlinge, die in einem Erstasylland Zuflucht gefunden haben, aber aus verschiedenen Gründen nicht bleiben können. Das kann sein, weil sie auch im Erstasylland keinen wirklichen Schutz haben. Es gibt etwa 7 verschiedene Kriterien. Aber dann hängt es natürlich auch davon ab, dass wir tatsächlich auch Resettlement-Plätze zur Verfügung haben. Die können wir nicht stellen als UNHCR, die müssen von Drittstaaten zur Verfügung gestellt werden.
Führend in diesem Bereich sind die USA, aber auch Kanada und einige europäische Staaten. In der Schweiz wurde dies zwar bereits diskutiert, aber nicht umgesetzt.
Es gab Anregungen von der Eidgenössischen Migrationskommission, dass die Schweiz sich bereit erkläre, ein paar hundert im Jahr aufzunehmen. Es gab dann auch eine Arbeitsgruppe unter dem Bundesamt für Migration, die sich auch sehr positiv dazu äußerte. Aber leider wurde dies dann zu guter Letzt doch noch wenigstens verschoben, sagen wir mal so.
Susan Park, Leiterin des UNHCR-Büros für die Schweiz und Liechtenstein.
95,6. Rabe Info.
Seit dem 1. Juni ist es wieder soweit. Velofahrerinnen und Velofahrer in der Schweiz müssen eine neue Velovignette auf ihr Fahrrad geklebt haben. Ein alter Zopf, findet die Kommissionsmehrheit im National- und Ständerat, und auch der Bundesrat will die Velovignette abschaffen. Die Organisation Pro Velo Schweiz will die Velovignette aber beibehalten. Ein Beitrag von Michael Spahr.
Heute Nachmittag wird der Ständerat über dieses Vorhaben abstimmen. Die nationale Dachorganisation für die Interessen des Veloverkehrs, Pro Velo, setzt sich für die Beibehaltung der Velovignette ein. Gründe dafür nennt der Präsident von Pro Velo, Jean-François Steyert.
Einer der Gründe ist, dass wir davon ausgehen, auch nach einer nachfolgenden Kurzstudie der Stiftung für Konsumentenschutz, dass am Schluss die Gesamtbelastung der Versicherten größer ist als heute. Die Velovignette ist im Prinzip eine Deckung für die Haftversicherung des Fahrradfahrers. Man kann die überwälzen auf die Privathaftpflicht. Wir gehen davon aus, am Schluss werden die Prämien so erhöht, dass gesamthaft mehr bezahlt wird als heute. Das Zweite, warum wir skeptisch sind, ist, es bleiben natürlich Leute dann, die keine Privathaftpflicht haben, damit sind, je nachdem, wie das Ganze ausgestaltet wird, aber da hoffen wir noch auf den Ständerat, Leute, die bei einem Verkehrsunfall betroffen sind mit einem Fahrrad, nicht mehr ausreichend gedeckt. Also da wurde nicht das Ganze nicht zu Ende gedacht. Es gibt allerdings Lösungen, die im Ständerat durchkommen könnten. Und das Dritte ist, mit der Abschaffung der Vignette wird es noch schwieriger, ein Register zu haben von Fahrrädern, das es ermöglicht, gestohlene, verlorene Fahrräder besser wieder zu finden. Wir haben eine sehr, sehr tiefe Quote von Fahrrädern, gerade bei Alltagsdiebstählen, die wieder gefunden werden in der Schweiz.
Der Vertreter einer großen Schweizer Haftpflichtversicherung bestätigt, dass die Prämien steigen werden, allerdings im marginalen Bereich, wahrscheinlich im Bereich des heutigen Preises der Velovignette. Was aber soll für diejenigen getan werden, die keine Haftpflichtversicherung besitzen? SP-Nationalrat Jean-François Steiert.
Wenn jemand keine Velovignette hat und von der Privathaftpflicht nicht gedeckt ist, dann gibt es formal keine Haftpflichtdeckung. Es gibt allerdings Fonds, die das Ganze decken. Die Frage ist im Moment noch, wie man diese Fonds ausgestalten kann, damit auch in Zukunft Leute, die keine Privathaftpflicht haben für Velounfälle, wenn sie einen Schaden verursachen, dass dieser dann gedeckt ist.
Auch für die Möglichkeiten, gestohlene oder verlorene Velos wiederzufinden, gibt es einen Alternativvorschlag vom ProVelo-Präsident.
In Holland gibt es ein Register aller Fahrräder. Wer jetzt einschreiben, wer sein Fahrrad dort einschreiben will, kann das machen. Das erleichtert massiv die Wiederauffindquote, auch bei Gebrauchsdiebstählen.
Voraussichtlich wird der Ständerat die Velovignette abschaffen. Es ist anzunehmen, dass der Nationalrat ihm in der Herbstsession folgen wird. ProVelo überlegt sich noch, wie sie genau vorgehen werden, sollte es keine valable Alternative für den Haftpflichtschutz der Velofahrer und Velofahrerinnen mehr geben. Sicher ist, ProVelo plant eine Velo-Initiative.
Wir haben dieses Jahr unser 25. Jubiläum und machen uns dabei Gedanken für die nächsten 10 Jahre, was sind Zielsetzungen für die Rolle des Fahrrads im Verkehr in der Schweiz. Das Fahrrad ist das einzige Verkehrsmittel, das nicht in der Bundesverfassung abgestützt ist und entsprechend über den Bund auch gefördert werden kann. Eine Möglichkeit ist zu verlangen, dass wir auch die Fußgänger, die Autofahrer und andere Verkehrsteilnehmer das Rad abgestützt wird, das vor allem ermöglichen würde, bestehende Programme, die existieren, für das Fahrrad längerfristig finanziell zu sichern.
Für das Wohl der Schweizer Velofahrerinnen und Velofahrer soll gesorgt werden. Mit oder ohne roten Kleber.
95,6. Rabe Info.
Gleiche Chancen für alle Familien, für heterosexuelle und gleichgeschlechtliche Paare mit Kindern. Diese Forderung wurde gestern in Form einer Petition an Bundesrat und Parlament übergeben mit 20.000 Unterschriften. Lanciert hat die Petition das Komitee Familienchancen, ein Verein aus LGBT-Organisationen. Sie verlangt, dass alle Paare mit Kindern endlich die gleichen Rechte bekommen, Wilma Rall berichtet.
Vor 3 Jahren trat in der Schweiz das Partnerschaftsgesetz in Kraft. Seither können auch gleichgeschlechtliche Paare heiraten bzw. ihre Partnerschaft offiziell eintragen lassen. Dass gleichgeschlechtliche Paare auch Kinder aufziehen oder Kinder adoptieren wollen, wurde im Gesetz aber nicht Rechnung getragen. Nach wie vor dürfen gleichgeschlechtliche Paare keine Kinder adoptieren, sagt Moel Volken, Mediensprecher vom Verein Familienchancen.
Im Alltag bedeutet das wenig. Es gibt dann einfach Nachteile, wenn Sachen schieflaufen, also wenn eine Partnerschaft auseinandergeht, weil ja dann die eine scheidende Partnerin niemals Elternfunktionen hatte, kriegt das Kind dann auch keine Unterstützung. Und extremer ist es dann halt, wenn die falsche Person zuerst stirbt. Also das ist immer, wenn zuerst die leibliche Mutter stirbt. Dann besteht zwischen dem Überlebenden, der überlebenden Partnerin und dem Kind keine Verwandtschaft. Also das heißt, es kann dann später beim Erben Schwierigkeiten geben, kann aber schon Schwierigkeiten geben bei der Platzierung des Kindes in diesem traumatischen Moment.
Es ist also nicht von vornherein klar, dass der Partner oder die Partnerin das Sorgerecht bekommt. Wer es erhält, entscheidet die Vormundschaftsbehörde. Ein weiterer Punkt, den der Verein Familienchancen kritisiert, ist, dass bei gleichgeschlechtlichen Paaren zwar beide Elternteile zur Kasse gebeten werden, gleichzeitig aber die gemeinsame Elternschaft nicht anerkannt wird. So zum Beispiel beim Krippengeld.
Wenn zum Beispiel zwei Männer verantwortlich sind für ein Kind, dann wird bei der Bemessung des Krippengeldes das Einkommen des Partners, der als Vater keine Rechte hat und nicht anerkannt wird, sehr wohl mit einbezogen. Also das heißt, überall dort, wo man Geld abschöpfen kann, das wird gemacht. Pflichten gibt es da, Rechte gibt es keine.
Deshalb verlangt der Verein Familienchancen eine Änderung des Adoptionsgesetzes. Es soll sich nicht auf die sexuelle Orientierung der Paare abstützen. In den nördlichen Nachbarstaaten der Schweiz und sogar im traditionell katholischen Spanien gibt es das bereits seit einigen Jahren. Widerstand gegen dessen Einführung in der Schweiz komme vor allem von bürgerlicher Seite, sagt Moel Volken.
Das ist mir schleierhaft, weil Think Cross hat gerade die Resultate einer Studie aufs Internet gestellt, die sagt, dass 86% der Schweizer Bevölkerung, die sind dafür, dass eine Regelung für die Regenbogenfamilien getroffen wird. Immer noch über 50% wären sogar für die Fremdadoption zu haben. Da muss ich mich tatsächlich fragen, woher kommt der Widerstand? Womit begründen bürgerliche Parteien ihren Widerstand? Ich weiß nicht, von welcher Basis, dass die das nehmen.
Zudem würde bei Fremdadoptionen ja nach wie vor die Adoptionsbehörde entscheiden, ob die Eltern geeignet sind, ein Kind aufzuziehen oder nicht.
Wenn die Regenbogenfamilie diese Rechte erhalten, führt das dazu, dass Kinder, die bereits da sind, in eine rechtlich bessere Situation geraten und es führt überhaupt in keiner Art und Weise zu einem Adoptionsboom, weil es ist sehr, sehr schwierig. Ich meine, nicht mal Elton John hat es geschafft, ein Kind zu adoptieren. Weil normalerweise wird man ja dann sagen, tja, die optimale Lösung für das Kind wäre aber doch ein Heteropaar. Also da würde auch eine Öffnung der Adoption nicht wahnsinnig viel dran ändern.
Für die Kinder aber, die bereits da sind, würde sich sehr viel ändern. Und deshalb hat der Verein Familienchancen gestern auch eine Petition eingereicht, welche die rechtliche Gleichstellung von heterosexuellen und gleichgeschlechtlichen Paaren mit Kindern fordert.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Das war das Rabe-Info vom Mittwoch, 16. Juni. In der Redaktion waren Wilma Rall, Michael Spahr und Cheyenne Mackay. Mehr Rabe-Info gibt's morgen wieder um 11 Uhr oder als Podcast auf rabe.ch. Ich sage Sie Tschüss und habt's gut.
Rabe-Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.